Damit würde ich unsere Schafferin dieses neuen Dialogs, die Erschafferin, Frau Professor Volz-Platzer, bitten, einen Fall aus der Ordination uns vorzutragen.
Ja, also vielen Dank. Es ist ein Fall aus der Teleordination, das ist das, was mir jetzt eher häufiger passiert. Und Sie werden dann gleich sehen, wieso das, es war keine Ordination zwischen Peter Höger und mir, sondern es war ein Umweg über Berlin. Und zwar habe ich vor einigen Monaten einen Anruf bekommen von der Mutter eines dreijährigen Mädchens aus Berlin, die mich gefragt hat, ob ich mich denn mit Mastozytose auskennen würde. Jetzt war das schwer, ganz abzulehnen, aber ich habe mal gedacht, gut, ich lasse mich mal darauf ein und sehe mal, was da kommt. Und die Mutter hat, ich habe mit der Mutter vereinbart, weil ja Berlin ist ja nicht gerade ums Eck, dass sie mir zunächst einmal ein paar Informationen schickt in einer E-Mail und dass wir eine Teleordination vereinbaren. Und es kamen dann die Informationen, dass es bereits dass vom Facharzt in Berlin bereits die Diagnose Mastozytose gestellt wurde, und zwar aufgrund der Hautveränderungen. Es waren Flecken an der Haut, an der Haut des kleinen Mädchens, und zwar überwiegend im Gesicht, vor allen Dingen an den Wangen. Und die Auskunft, also rote Flecken an den Wangen, das ist so die Anamnese. Und es wurde der Mutter mitgeteilt, das würde aussehen wie bei erwachsenen Patienten mit einer systemischen, also mit einer seltenen Variante der Mastozytose. Aber bei Kindern würden diese bald verschwinden und eine Behandlung gäbe es ohnehin nicht. Also Geduld ist geboten und Kontrollen seien zu vereinbaren. Und damit war die Mutter auch zunächst mal recht einverstanden, aber nachdem sich nach einem Jahr keine Rückbildungstendenz, sondern eher das Gegenteil erkennbar war und das Kind beständig ausgegrenzt wurde auf dem Spielplatz oder im Kindergarten, hat sie begonnen, sich umzuhören und zu versuchen, eine zweite Meinung einzuholen. Und sie hat mir diese Bilder geschickt und ich kann mich nur bedanken bei der Mutter, die mir sehr großzügig diese Bilder auch zur Verfügung gestellt hat und sehr einverstanden ist, dass das in so einem Forum auch diskutiert wird. Und man sieht hier, ich glaube, man sieht hier auf diesem Bild eher noch so blass-rötliche, multiple, makulöse, aber auch schon erkennbar papulöse Veränderungen, sowohl in den Augenbrauen als auch über den Wangen und auch vor allen Dingen perioral. Und auch auf dem rechten Bild sieht man sehr schön auch die perioküläre Ausbreitung, aber vor allen Dingen also an den Wangen das Erscheinungsbild. Und da gibt es dann noch ein Bild dazu, da ist es noch, es blendet hier jetzt etwas ein bisschen, es war also auf den Bildern noch viel eindrucksvoller hochrot und das ist ein Verlaufsbild von der Mutter und die Diagnose, die sich damals, die Diagnose des Facharztes hat sich damals auch auf ein angeblich positives Dariezeichen gegründet. Und die Mutter hat auch gemeint, bei körperlicher Anstrengung, bei Aufregung, bei Reiben würden diese Veränderungen noch intensiver rot werden. Alle oder die meisten von Ihnen kennen das Dariezeichen bei Reiben, eines bei Verdacht auf Mastozytose, wenn man so einen rötlich-bräunlichen Fleck an der Haut vorsichtig reibt, dann stellt sich nach kurzer Zeit eine helle Rötung ein und auch eine Schwellung der Läsion. Und das gilt als eines auch der Mayo-Kriterien dann für die Diagnose einer makulopapulösen kutanen Mastozytose oder, so wie wir es gelernt haben, einer Urticaria pigmentosa. Die Mutter hat dann gemeint, also weitere Trigger hätte sie nicht festgestellt. Das Kind hätte auch nie über Juckreiz geklagt. Und sie hat mir auch mitgeteilt, dass im Rahmen einer generellen Blutabnahme, und zwar während eines gastrointestinalen Infektes, eine Tryptasebestimmung durchgeführt war. Und die Tryptase war mit 1,83 Nanogramm pro Milliliter im unteren Normbereich. Hautbiopsie war noch keine durchgeführt worden. Außerdem waren keine Vorerkrankungen, die in irgendeinem Zusammenhang gebracht hätten werden können mit diesen Hautveränderungen, und auch keine Impfungen erkennbar. Also die Arbeitsdiagnose war Mastozytose und die Frage ist, was können solche papulösen Veränderungen im Gesicht sein? Und da sollte man schon an den Formenkreis der Non-Langerhans-Zell-Histiozytosen, also an eine Histiozytose denken, durchaus eine sehr seltene Erkrankung, aber man sollte daran denken, es ist ein breites Spektrum von Erkrankungen, wie wir gleich sehen werden bei Kindern, sollte man in erster Linie von diesem Spektrum an eine benigne cephale Histiozytose aufgrund der Lokalisation schon denken oder auch ein juveniles Xanthogranulom. Und bei der Zusammenstellung dieses Falles ist mir eingefallen, dass es ja sehr viele papulöse Veränderungen gibt im Gesicht. Es wäre durchaus auch mal ein Thema für eine Besprechung, papulöse Veränderungen bei kleinen Kindern im Gesicht. Beim Giannotti-Costi-Syndrom sehen wir auch Veränderungen im Gesicht, nicht nur an den Extremitäten. Spitznevi können manchmal nicht als Einzelgänger vorkommen, sondern auch in einer Gruppe. Oder auch etwas, was vielleicht weniger bekannt ist, ein idiopathisches, faciales, aseptisches Granulom, das wir heute in die Gruppe der kindlichen Rosatia einordnen. Ganz kurz noch zur Mastozytose, gut bekannt als Proliferation klonaler Mastzellen in der Haut und in verschiedenen Organen, Knochenmark oder in parenchymatösen Organen, assoziiert mit meist aktivierenden Punktmutationen im CKIT-Gen bei Kindern. Die häufigste Mutation ist bekannt und beschrieben als D816V. Andere Mutationen gibt es natürlich auch, vor allen Dingen bei Erwachsenen, deren Bedeutung ist noch nicht ganz klar. Das Spektrum ist relativ heterogen, auch bei der kutanen Mastozytose. Am häufigsten sehen Sie rechts oben die eben schon erwähnte makulopapulöse kutane Mastozytose oder Urticaria pigmentosa. Wie gesagt, bei Kindern am häufigsten dieses polymorphe Bild, dann darunter die diffuse kutane Mastozytose und den Dermatologen bestens auch bekannt, das isolierte Mastozytom. Bei Kindern, wie gesagt, am häufigsten die Hautmanifestationen, die sich meistens im Verlaufe von Monaten, meistens aber Jahren zurückbilden. Die Inzidenz, da gibt es nur Schätzungen, also liegen so zwischen 1 zu 10.000, 1 zu 150.000. Es gibt auch familiäre Fälle, das ist nur die Mutation. Nochmal ganz kurz, das ist vielleicht nur, damit man ein Gefühl dafür kriegt, welche Formen sind bei Kindern wirklich häufig. Also es ist tatsächlich die Urticaria pigmentosa, also ganz rechts oben, in 3/4 aller Fälle bei den Kindern ist es diese polymorphe Form, die gutartig verläuft. In etwa 20% sehen wir Mastozytome und nur in 2-5% die diffuse kutane Mastozytose und ganz, ganz selten mal eine systemische Mastozytose. Aber das, wie gesagt, das ist unter 1%. Nur ganz kurz auch noch zur Tryptase, weil da gibt es immer wieder Diskussionen, gerade mit den Eltern in einer Praxis. Ich nehme an, dass die viele solche Kinder sehen, diese Diskussion auch öfter führen müssen. Es gibt ja gerade zur Mastozytose eine Fülle von Informationen im Internet. Man darf aber nicht vergessen, und das muss man auch den Eltern von so kleinen Kindern klar machen, diese Informationen stammen zum Großteil von Erwachsenen und sind auf Kinder nicht anwendbar. Und für Eltern ist es also dann sehr schwierig zu unterscheiden oder für sich herauszufinden, wie wichtig ist jetzt dieser Tryptasewert, weil manche sind geradezu fixiert auf diese Bestimmung der Tryptase. Es ist ein Enzym, das von Mastzellen eben produziert wird und das für die initiale Diagnosestellung und Beurteilung des Verlaufs an sich gut geeignet ist und auch als ein Minor-Kriterium bei der Diagnose gilt. Bei Kindern, gerade mit diesen, wie wir gerade gehört haben, gutartigen polymorphen kutanen Mastozytosen ist diese Tryptase immer im Normbereich, jedoch öfter im höheren, normalen Referenzbereich. Aber grundsätzlich ist eine eigene Blutabnahme, um die Tryptase zu bestimmen, bei einer Urticaria pigmentosa nicht notwendig. Allenfalls eben im Rahmen einer Blutabnahme, die ohnehin gemacht wird. Und wenn Verdacht auf eine systemische Mastozytose besteht, wenn die Hautveränderungen persistieren, sich gar nicht zurückbilden wollen, dann reichen ebenfalls jährliche Kontrollen der Tryptase und sind nicht häufiger notwendig. Ganz rezent wurde jetzt publiziert in der Dermatologie im letzten Jahr eine sehr gute Übersicht über die kindliche Mastozytose und eben auch über die Diagnostik der kindlichen Mastozytose. Und man sieht, dass man beim Mastozytom braucht man schon überhaupt keine Tryptasebestimmung und bei der polymorphen makulösen kutanen Mastozytose nicht, sehr wohl aber dann bei monomorphen Varianten oder eben wenn der Verdacht auf eine Systembeteiligung besteht. Ja, also kam als so viel zur Mastozytose, aber es war schon ziemlich klar, dass also bei dieser Persistenz oder Zunahme der Veränderungen, dieser eher monomorphen Veränderungen, die vorwiegend im Gesicht waren, die überhaupt nicht gejuckt haben, die Tryptase war im Normbereich, dass da doch etwas anderes dahinter stecken könnte als eine Mastozytose. Und das Kind, wie gesagt, ist in Berlin beheimatet und wir haben dann gemeinsam überlegt, ob die Eltern nach Österreich kommen oder ob sie nicht vielleicht doch eine Kinderdermatologie aufsuchen. Und sie haben sich dann eben für Hamburg entschieden und so kam der Professor Höger ins Spiel. Das Kind wurde dann dort vorgestellt, es wurde auch eine Biopsie gemacht, weil eben in diesem Fall doch Zweifel bestanden haben und die benigne zephale Histiozytose bestätigt. Das ist eine, wie gesagt, seltene Form einer kutanen Histiozytose, gehört ins Spektrum der Nicht-Langerhans-Zell-Histiozytosen, beginnt in der frühen Kindheit, also ganz typisch auch bei diesem Kind, etwa um die 15 Lebensmonate. Es können ganz wenige Läsionen sein und es können bis zu 100 hellrote bis bräunliche Papeln im Gesicht sein, überwiegend Gesichts- und Kopfbereich. Sie können sich ausbreiten auf Stamm und Extremitäten, aber das Punktum Maximum bleibt immer der Kopfbereich. Mundschleimhaut oder Systembeteiligung tritt nicht auf und auch hier kommt es zu einer spontanen Rückbildung nach Monaten bis Jahren. Wie gesagt, eine Therapie gibt es nicht und auf der rechten Seite sieht man sehr schön in der Histologie unterhalb der Epidermis ein Band von schaumig umgewandelten Makrophagen in der Dermis. Und das übrigens ist ein Fall aus Wien, von der Wiener Hautklinik, die auch erst letztes Jahr publiziert wurde. Ebenfalls ein Fall einer benignen zephalen Histiozytose, in diesem Fall bei einem 2-jährigen Buben. Und hier sieht man, dass also die Ausdehnung vorwiegend an den Wangen ist und doch deutlich geringer als bei dem Mädchen aus Berlin. Das hier ist nur eine kurze Übersicht aus der Klassifikation der Histiozytosen. Am besten bekannt, also sind insgesamt 5 Gruppen, die heute unterschieden werden. Das ist ein sehr kompliziertes Thema und ich will Sie damit jetzt auch nicht jetzt in den Schlaf singen am Schluss dieses Abends. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass sehr wohl das Krankheitsbild dieses Kindes eben unter diese Histiozytosen einzureihen ist. Und zwar gemeinsam eben mit dem juvenilen Xanthogranulom, das eben auch eine wichtige Differentialdiagnose darstellt. Die meisten von uns kennen es als eine solitäre Läsion, die manchmal im Gesicht, oft aber am oberen Thorax vorkommt und so es exzidiert wird zum Beispiel und eine Histologie gemacht, ist sie ganz typisch. Da findet man zusätzlich zu diesen schaumigen Makrophagen auch noch diese Riesenzellen, die das Bild prägen dieser Erkrankung. Und es gibt heute auch die Annahme, dass möglicherweise sowohl juveniles Xanthogranulom und benigne zephale Histiozytose in ein Spektrum wahrscheinlich gehören. Es gibt eben auch eine papulöse Form und da treten eben multiple Papeln, also Xanthogranulome auf und deswegen ist das eben auch eine wichtige Differentialdiagnose der benignen zephalen Histiozytose. Man sollte übrigens beim juvenilen Xanthogranulom immer einen kompletten Hautstatus machen, denn es könnten, wie gesagt, weitere Xanthogranulome bestehen oder aber auch Kaffee-Olé-Flecken und sowohl Xanthogranulome als auch Kaffee-Olé-Flecken können gemeinsam bei der Neurofibromatose vorkommen. Circa 30% der Kinder mit einer Neurofibromatose 1 unter 2 Jahren haben eben auch juvenile Xanthogranulome. Das ist nur so eine Information jetzt am Rande. Dann habe ich schon erwähnt, ebenfalls Papeln, ein ganz anderes Krankheitsbild, Giannotti-Crosti-Syndrom. Rechts und links Kinder aus dem Donauspital, links ein Kind aus dem Donauspital mit einem sehr ausgeprägten Giannotti-Crosti, auch mit diesen Papeln an der Wange und auch hier ein Fall aus der Literatur. Giannotti-Crosti mit einer deutlichen Assoziation zu Virusinfektionen, und zwar nicht so sehr Hepatitis B, wie man ursprünglich geglaubt hat, sondern Herpesviren wie Epstein-Barr-Virus und Zytomegalie-Virus. Hier ein ganz komplexes Bild, Papeln im Gesicht, nicht entzündlicher Natur, sondern zusätzlich zu einem Nevus pilus noch Spitznevi, die sich mehrere Spitznevi, die sich im Gesicht eines Kindes entwickelt haben, wobei hier auch noch eine andere Grunderkrankung eine Rolle spielt, ein Fall aus der Literatur. Und hier auch noch Bilder eines aus dem Donauspital, eins aus der Praxis. Und das hier sind Beispiele für eben das schon genannte idiopathische, faciale, aseptische Granulom oder IFAG, ein auch etiologisch völlig ungeklärtes Krankheitsbild. Es kommt zur Bildung von Papeln, rötlichen Papeln, manchmal auch derben Knoten im Gesicht, an den Wangen oder auch um die Augen herum. Und heute nimmt man an, dass auch diese Veränderungen Varianten einer kindlichen Rosatia sind. Hier noch ein Fall aus der Literatur, der ja sogar heuer publiziert wurde. Hier eben eine Läsion im Bereich des Auges. Und hier ein Hinweis eben auf eine Übersichtsarbeit, wer sich ein bisschen mit der Rosatia der Kinder beschäftigen will. Das ist eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2021 von Mitarbeitern von Antonio Torello, übrigens auch einer der ganz prominenten Kinderdermatologen. In dieser Publikation eben auch wieder so ein Fall eines IFAG im Spektrum der kindlichen Rosatia, und ganz rezent im letzten Jahr ein Fall aus Tübingen von Martin Schaller publiziert, ebenfalls ein aseptisches faciales Granulom, das sehr gut auf orale Makrolide angesprochen hat. Ja, und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Eigentlich schon das Thema Differentialdiagnose der papulösen Läsionen im, ja. im Gesicht, und außerdem auch die aktuellste Literatur mit den neuesten Fällen dazu. Wir müssen ja alle zugeben, dass man sowas, auch wenn man spezialisiert ist, äußerst selten sieht. Gibt es vielleicht trotzdem eine gewisse Regelmäßigkeit von der Farbgebung der Hautveränderungen, wenn man jetzt zum Beispiel Xanthogranulom und die benigne cephale Histiozytose vergleicht, kann man da was sagen, dass da vielleicht eine Tendenz ist in der Farbgebung? Oder ja. Ist das zu mutig?
Ja, es ist also wenn es eine Tendenz gibt, dann so Richtung rötlich-gelblich, und wenn die Läsionen schon länger bestehen, dann tritt eine gewisse Hyperpigmentierung ein, und dann ist auch so ein bräunlicher Farbton dabei. Also die ich gesehen habe, sind eher so hellrötlich oder rötlich-gelblich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Wir haben manchmal Schwierigkeiten, weil die Veruca plana juvenilis,
also Warzen von den fortgeschrittenen Stadien zu unterscheiden. Ja. Da brauchst du dann wirklich die Biopsie zur Differentialdiagnose. Ja. Die genuinen juvenilen Xanthogranulome sind ja orange. Wenn die Eltern zücken, dann Fotos von Manifestationen und die sind dann relativ gut zu unterscheiden und sehr häufig auch nicht so, ich denke, man kann auch akminiert im Gesichtsbereich sagen.
Ja, wir haben jetzt doch mehr Zeit verwendet, als wir gedacht hätten. Wir hätten noch gedacht, wir könnten aktuelle Entwicklungen der Literatur bringen, aber ich glaube, es wäre jetzt klüger, das zu vertagen auf den nächsten Dialog, weil es sonst einfach zu lang wird. Nicht? Sonst bekommt der Dialog gleich den Ruf, dass er ein endlos Dialog ist. Deshalb machen wir jetzt hier ein gesundes Ende. Wir bedanken uns bei allen für die Teilnahme. Wir bedanken uns bei der Professor Volz-Platzer für die Idee und die Durchführung. Gemeinsam mit den Sponsoren Sanofi und La Roche-Posay, und vor allem bedanken wir uns für Ihre Teilnahme hier im Billroth-Haus, aber auch online. Vielen Dank, dass Sie dabei waren beim ersten Mal. Sie werden noch weiteres von dem Kinderdermatologischen Dialog hören.